Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich dachte, es kommt irgendein Spruch noch von Jürgen und jetzt mache ich einen Spruch und kann gar nicht drauf aufbauen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber was man sagen muss, Jürgen hat letztes Jahr, als ich gekommen bin, gesagt, ich darf erst predigen, wenn mein Hochdeutsch gut genug ist. Ich stehe jetzt hier, heißt, wir haben den offiziellen Beweis, dass es gut genug ist. Hammer, aber ich weiß auch, mein Herz ist Schweiz-Deutsch, es ist zweigeteilt und mein Schweizer Herz blutet immer wieder, wenn gewisse Leute das Gefühl haben, sie können Schweizerdeutsch. Und ach, das tut echt weh manchmal und ich will ja, dass jeder heute auch was mitnehmen kann, mindestens etwas und deshalb habe ich euch was mitgebracht, ihr dürft das gerne einblenden. Wir lernen jetzt mal diese Begrüßung zusammen, weil meine Eltern sind hier, ich weiß, dass Leute im Livestream dabei sind, die aus der Schweiz kommen und es ist nicht dieses Grüezi und auch nicht irgendwelche andere Dinge, die ihr rausfindet, sondern es ist das Grüezi und ich weiß nicht, vielleicht haben einige, können das besser, wenn das da so, wie man das ausspricht und sonst könnt ihr euch einfach vorstellen, das E wird im Schweizerdeutschen häufig als Ä gesprochen, also Grüezi und hey, wir sind in der Church mit Response hier, heißt wir üben das jetzt gerade mal, ich zähle auf drei und wir begrüßen alle im Livestream, meine Eltern einfach richtig Schweizerdeutsch, dass ihr das auch richtig könnt dann, also los, eins, zwei, drei, Grüezi. Ja, Hammer. Ich bin begeistert. Sehr, sehr cool. Okay. Genau, ich darf hier heute über ein wichtiges Thema reden und einige wissen von euch, dass ich das Gebetsteam leite. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ich da ein Thema nehme, das mit dem zu tun hat, weil ich habe echt ein Herz für Gebet. Und ich habe mir überlegt, über was könnte ich euch was erzählen und wir hören heute etwas über Gebet im Leid. Und ich habe nicht das Gefühl, euch irgendwie was zu erzählen, hey, wie ihr damit umgehen müsst mit dem Leid. Ich weiß, hier sitzen einige sehr erfahrene Leute, Leute mit Lebenserfahrung und auch junge Leute, die schon viel durchgemacht haben. Und ich will heute nicht darüber reden, ja, wieso gibt es Leid auf der Welt, wieso lässt Gott Leid zu, sondern ich will euch einfach heute was aus meinem Leben erzählen. Wir werden heute sehr persönlich und ja, zusammengefasst kann man sagen, ich erzähle euch heute aus meinem Leben, wie man es nicht macht. Wie man eben nicht ein Gebetsleben im Leid führt. Wie gesagt, Gebet ist meine große Leidenschaft. Ich durfte bereits in meiner Heimatgemeinde das Gebetsteam leiten und darf es eben, wie gesagt, auch hier wieder tun. Aber ich habe früher das Gefühl, Gebet ist so ein Monolog mit Gott. Ich oder auch eine andere Person hält einen Monolog zu Gott, um ihn wieder mal auf den neuesten Stand seines Lebens zu bringen, dass er da auch einfach wieder mal informiert ist. Aber jetzt weiß ich, dass das eben nicht so ist, sondern dass Gebet ein großer Teil der Beziehung von der Person zu Gott ist und dass Beten nicht nur ein Händefalten und ich nehme mir kurz Zeit ist, sondern ein Lebensstil. Meine zweite Erkenntnis, sage ich mal, ist, ich glaube, dass wir als Gemeinde in Freundschaften, in Beziehungen wieder lernen dürfen, auch mal zu sagen, wenn etwas nicht gut ist. Es geht mir nicht immer gut. Das kann unglaublichen Druck ausüben, wenn man in Gemeinde fragt, hey, wie geht's dir? Ja, Hammer. Und eigentlich geht es einem nicht so gut. Hey, wieso geht es denn allen anderen immer gut und mir geht es nicht gut? Wir dürfen auch wieder sagen, hey, ja, Gott tut große Dinge. Ich glaube, dass er Wunder tut, aber trotzdem darf es mir auch mal nicht gut gehen. Ein Dozent in der Uni hat einmal gefragt und ich möchte euch heute fragen, hey, wer von euch möchte Wunder erleben? Genau so war das auch bei uns, alle direkt die Hand hochgehalten. Ich liebe auch Wunder, aber dann hat er als nächste Frage gefragt, hey, wer von euch möchte in einer Situation sein, in der ein Wunder benötigt wird? Ich glaube, da wären die Hände nicht so schnell hochgegangen. Weil wenn man ein Wunder benötigt, geht es einem meistens nicht gut. Hey, darum lass uns ehrlich sein, wenn die Frage kommt, hey, wie geht's dir? Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, hatte echt eine gute Kindheit. Ich konnte draußen spielen und nähen, nicht nur in den Bergen. Nee. Ich bin in einer coolen Gemeinde groß geworden und durfte schon früh viel über den Glauben lernen. Doch das Leid war ein ständiger Begleiter. Immer war jemand krank. Meine Mama hatte zweimal Krebs. Mein Papa war immer mal wieder im Krankenhaus. Meine Schwester war und ist krank. Und heute kann ich sagen, hey, man sieht auch in dieser Zeit klar den Fingerabdruck Gottes. Aber in den Momenten hatte ich das nicht das Gefühl. Da habe ich mir Fragen gestellt, hey, warum Gott? Wieso lässt du das zu? Wieso ich, wieso wir, schon, wieso schon wieder wir, wieso nicht mal die anderen? Und hey, liebst du uns nicht? Und das sind echt schwierige Fragen. Und weil ich nicht direkt eine Antwort darauf bekommen habe, habe ich angefangen zu verdrängen oder einfach eben so zu tun, als wäre alles gut. Doch dieses Kartenhaus, was ich mir damit aufgebaut habe, ist irgendwann zusammengestürzt. Genau gesagt in den letzten 2 Jahren, als ich selber krank wurde. Plötzlich waren es nicht mehr nur die anderen, sondern ich selber. Eine Untersuchung nach der anderen und mit jedem Arztbesuch mehr Fragen. Dann mein Leitvers von meinem Leben, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Hey, das tue ich doch. Ich trachte doch nach dem Reich Gottes. Ich arbeite in der Gemeinde, ich habe mich für ein Theologiestudium eingeschrieben. Ich mache dies und jenes. Ich mache doch das. Wieso fällt mir denn das andere nicht zu? Und irgendwann habe ich zu einem Freund gesagt, hey, ich kann das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Und dieser Freund hat einfach zugehört. Wenn ich ihm direkt eine Frage gestellt habe, hat er sie beantwortet, aber er hat nicht Gott und die Welt erklärt. Und das erinnert mich an eine Stelle in Hiob. Hiob hat ganz viel Leid erfahren und seine Freunde hören davon, kommen zu ihm und anfangs hatten sie ganz viele Ratschläge für ihn. Aber dann lesen wir in Hiob 2,13, dann setzen sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. 7 Tage und 7 Nächte lang hat niemand was gesagt. Hey, ihr könnt gerne meine Eltern fragen, das könnte ich nicht. Ich erzähle so viel und gerne, aber 7 Tage und 7 Nächte lang hat keiner was gesagt. Hey, das ist eine ganze Woche. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Nicht immer sind wir direkt vom Leid betroffen. Häufig sind auch Leute in unserem Umfeld davon betroffen. Und wir müssen irgendwie darauf reagieren und wir fangen schnell an, alles erklären zu wollen, irgendwie Gott zu verteidigen. Doch ich glaube, dass wir wieder lernen müssen, Stille auszuhalten. Auch einfach mal nichts zu sagen. Und da rede ich auch zu mir selber. Einfach auch mal einfach da zu sein. Und dazu auch eine persönliche Geschichte. Bei uns in meiner Heimatgemeinde war es so, dass man einmal im Jahr gab es einen Gottesdienst, wo jeder einfach hochkommen konnte und was aus seinem Leben erzählen konnte, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, wenn man jemandem danken wollte. Und ihr könnt euch vorstellen, das sind so 400, 500 Leute und jeder kann einfach hochkommen. Und ich weiß, meine Mama ist nach vorne gegangen und ich weiß auch, dass ihr das nicht leicht gefallen ist. Und sie hat einem Freund gedankt, der uns unterstützt hat in der Zeit, dass mein Papa gerade wieder einen Monat im Krankenhaus war. Als zweites ist ein Mann hochgegangen, dessen Frau gerade an Krebs gestorben ist. Und er hat bitterlich geweint und uns das mitgeteilt. Und als drittes ist ein Mann hochgegangen, dessen Frau gerade von Krebs geheilt wurde. Und er hat sich unglaublich gefreut. Und er hat zu meiner Mama und diesem Mann, der weinend auf der Bühne stand und erzählt hat, dass seine Frau gerade gestorben ist, gesagt, hey, ihr hättet mehr beten sollen. Und ich will diesen Mann nicht anklagen, es ist okay. Aber wir denken jetzt vielleicht, das ist eine Ausnahmesituation, wow, das ist jetzt gerade mega krass, aber nee, das kommt leider häufiger vor. Und ich sage nicht, dass wir nicht beten sollen. Betet und glaubt füreinander, aber haltet darin auch die Stille aus. Hey, ich wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben oder habe sogar gedacht, es gibt keinen Gott. Das ist nicht ganz einfach, wenn man Teams leitet, Gebetsdienst hat. Aber ich weiß, wie man betet, dass Leute beeindruckt sind. Ich weiß, in welchem Moment ich meine Hand im Worship hochhalten muss, dass Leute denken, oh wow, die hat aber eine krasse Beziehung zu Gott. Ich weiß, welche Wörter man verwenden muss, um Kirchenslang zu reden. Und niemand außer einige Freunde haben es gemerkt, dass ich da nicht mehr so persönlich mit Gott unterwegs bin. Ich habe Teams geleitet, ich habe in der Gemeinde gearbeitet und ich habe vorgespielt. Aber das wollte ich nicht mehr, ich wollte nicht mehr vorspielen. Und eines Abends habe ich mich erwischt, dass ich einfach angefangen habe zu beten. Und ich war so, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch stur sein. Aber scheinbar ist das Gebet doch ein größerer Teil in meinem Leben, als ich gedacht hätte. Und daraufhin hat auch wieder ein Freund mir eine Frage gestellt. Und zwar, willst du eine Antwort oder willst du in deinem Mitleid stehen bleiben? Das haut dann mal schön rein, wenn man das hört. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, natürlich willst du eine Antwort. Du hast ja eine Frage, wieso sollst du keine Antwort wollen? Aber ich glaube ganz ehrlich, manchmal lieben wir es, in unserem Mitleid stehen zu bleiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es bei mir eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis ich sagen konnte, hey ja, ich will eine Antwort, ich will diesen Schritt aus meinem Mitleid machen. Vielleicht denkst du dir jetzt, was hat denn das Ganze überhaupt mit Gebet zu tun? Sie redet doch gar nicht darüber, wie man aktiv betet. Aber ich glaube, dass Gebet mehr ist. Ich habe viele Kommentare und Lexika konsultiert und zwei Aussagen gefunden, die es meiner Meinung nach sehr gut treffen. Die erste, das Gebet ist die Lebensform, das Lebensklima des geistlichen Menschen. Das Gebet ist die Lebensform, das Lebensklima des geistlichen Menschen. Die zweite, mit Beten ist nicht nur das Sprechen mit Gott gemeint, sondern auch das Leben im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Hey, und mit diesem Hintergrund machen Bibelstellen wie 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 viel mehr Sinn. Und ich weiß, dass einige schon grinsen, weil sie diese Stelle schon kennen. Hey, da lesen wir, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich habe mich schon länger mit dieser Stelle beschäftigt. Hey, betet ohne Unterlass. Wie soll ich denn das tun? Ich studiere, ich habe Vorlesungen, ich arbeite, zwischendurch esse ich und schlafe ich auch noch gern. Wie soll ich da ohne Unterlass beten? Aber wenn Gebet mehr ist als dieser Mono- oder Dialog, wenn Gebet ist, im Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben, in dem Bewusstsein, dass Gott aus Gnade seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, hey, weil er dich liebt, dass der am Kreuz für uns stirbt, für unsere Sünde, dass wir wieder in diese Beziehung treten können. Wenn Gebet das ist, dass ich in diesem Bewusstsein wandle, dann kann ich beten ohne Unterlass. Ich habe kleine Schritte gemacht, sehr kleine Schritte. Und jetzt kann ich sagen, dass ich eine viel ehrlichere Beziehung zu Gott habe. Ich falle immer wieder in alte Muster zurück, aber ich sage nicht mehr zu Gott, hey, es geht mir gut. Sondern ich lasse ihn an seinem Leben teilhaben. Und hey, er liebt es, mit dir unterwegs zu sein. Und er weiß, wie es dir geht und er freut sich darüber, wenn du mit ihm darüber redest. Und ich will euch drei Schritte mitgeben, die mir geholfen haben. Der erste ist, erinnere dich. Im Psalm 103, 2 lesen wir, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, wir neigen dazu, nur das Schlechte zu sehen und uns nicht an das zu erinnern, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben. Und ich konnte in der Zeit nicht Bibel lesen. Ich habe gedacht, ja, schön, wenn die Leute damals das und jenes erlebt haben. Schön, wenn sie dankbar sind. Aber was hat das mit mir zu tun? Und dann habe ich beim Aufräumen plötzlich ein Buch gefunden, in das ich immer 10 Dinge abends draufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin. Und beim Durchlesen habe ich gemerkt, hey, die habe ich freiwillig aufgeschrieben. Da hat mich niemand zu gezwungen und plötzlich war dieser persönliche Bezug wieder da. Hey, darum erinnere dich, was Gott in deinem Leben schon Gutes getan hat. Und bitte ihn darum, dich zu erinnern, er liebt es, dir das auch aufzuzeigen. Mein zweiter Punkt, halte deine Gewohnheiten ein. Vielleicht hast du schon Gewohnheiten, vielleicht hast du schon Routinen. Und ich glaube, dass wir dann in schwierigen Zeiten einfach damit aufhören. Ich habe in den schwierigsten Zeiten aufgehört, die Bibel zu lesen. Meine Routine war es immer, morgens die Bibel zu lesen und im Andachtsbuch zu lesen. Das habe ich einfach aufgehört. Und in Matthäus 4,4 lesen wir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Heißt, wenn ich aufhöre, die Bibel zu lesen, ist es, als würde ich aufhören zu essen, wenn ich hungrig bin. Deshalb halte deine Routine ein und wenn du keine hast, schaff dir diese Routinen, schaff dir Gewohnheiten. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es besonders schwierig ist in diesen Zeiten, wenn man es gerade nicht fühlt, dann trotzdem weiterzumachen. Aber vielleicht hast du Freunde, Familie, frag hier irgendjemanden, der dich darin ermutigt, der mit dir unterwegs ist. Und mein dritter und wahrscheinlich schwierigster Punkt, lerne zu klagen. Wir haben häufig das Gefühl, unsere Gebete dürfen nur Danksagungen oder Bitten enthalten. Weil sonst können ja keine Gebetserhörungen stattfinden. Und Joachim hat letzte Woche schön darüber geredet, hey, wieso glauben wir an Jesus? Wollen wir einfach von dieser Gebetserhörung, wie er das aufgezeigt hat, zum Nächsten springen? Oder wollen wir in Beziehung leben? Und ich muss dir leider sagen, Gebetserhörung heißt nicht immer, dass das passiert, um was du gebeten hast, sondern dass dich Gott einfach auf jeden Fall hört. Im Gebet wächst der menschliche Wille in den Willen Gottes hinein. Und von der Bibel lernen heißt auch klagen lernen. Weil die Mehrzahl der Psalmen sind relativ viele, besteht aus Klagegebeten und nicht aus Lobliedern. Beklagt wird körperliches oder seelisches Leid, die Erfahrung einer ausweglosen Not und Bedrängnis oder auch der Schmerz über die eigene Sünde. Und es gibt viele Stellen dazu, zum Beispiel Hiob 10,1, meine Seele ekelt vor meinem Leben, ich will mich meiner Klage überlassen, will reden in der Betrübnis meiner Seele. Oder Psalm 10,1, Herr, warum stehst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not. Was ist denn überhaupt das Ziel der Klage? Wieso soll ich das überhaupt tun? Häufig wird das konkrete Unheil als Gottesferne wahrgenommen. Häufig haben wir das Gefühl, hey, Gott ist jetzt einfach so weit weg. Und die Überwindung dieser Gottesferne ist das Ziel der Klage. Und manchmal kommt auch die Gottesbeziehung in der Krise und da hilft auch die Klage, das wieder zu klären. Die Klage besteht damit nicht nur im Lamentieren, sondern ist elementarer Ausdruck der Glaubensbeziehung zu Gott, die im Prozess des Klagens Stärkung, Rückversicherung und erneuertes Vertrauen erfahren darf. Und wir wollen uns so einen Klagepsalm anschauen. Psalm 13 steht, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich glaube, David konnte klagen. Klagegebete sind sehr häufig ähnlich aufgebaut, wenn wir sie uns anschauen. Es fängt an mit dem Klagen selbst. Die emotionale oder auch körperliche Not wird dargestellt. Dann die intensive Bitte um Hilfe. Und es wird sich auf Versprechen, die Gott bereits getan hat, berufen. Oder diese Versprechen werden eingeklagt, weil es so scheint, dass sie nicht mehr zählen. Und dann passiert etwas. Und das ist in allen Klagegebeten, außer in einem, so, dass dann die Bekundung des erneuerten Vertrauens kommt. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Hey, da ist irgendwie was passiert. Und dann das Versprechen, Gott für die nun zuversichtlich erhoffte Errettung zu loben. Und es endet oft in aufkeimender Hoffnung oder Zuversicht. Und in Psalm 50, 15 steht, und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ich glaube an einen Gott, der Beziehung liebt. Der allmächtig ist, der mich kennt und der mit mir unterwegs sein will. Und wenn dieser Gott sagt und rufe mich an am Tag der Not, bin ich der Überzeugung, dass er weiß, dass ich am Tag der Not nicht komme und sagen werde, hey, wow, es ist alles Hammer und mir geht so gut, sondern dass ich dann zu ihm komme und mit ihm über diese Not rede. Und wir neigen dazu zu sagen, ja, aber ich will ja nicht jammern. Wie gesagt, ja, Gott ist ja gut. Ja, Gott ist gut. Aber jammern ist ohne Adressaten. Und wer klagt, kommt mit seinem Leid vor Gott. Hey, und ich will mit allem vor Gott kommen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie können wir klagen? Ja, sag einfach Gott mal, wie es dir wirklich geht. Was dich beschäftigt. Und ein guter Freund von mir hat mal die Challenge gestellt, hey, mach 2 Minuten und sag nicht danke, und nicht bitte um das und das, sondern einfach lernen zu klagen. Und dann auch wieder 1-2 Minuten auch Gott dafür danken und Vertrauen bekunden. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr mit Gott reden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann will ich dir heute Morgen sagen, das ist in Ordnung. Es ist okay. Hey, Gebet ist meine Leidenschaft und ich habe das Gebetsteam geleitet und ich konnte es trotzdem nicht. Ich konnte für andere Leute beten, aber habe in meiner persönlichen Beziehung mit Gott kein einziges Wort rausgebracht. Und in der Zeit hat mir ein Lied geholfen, in dem es heißt, wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Es hat mir Zuversicht gegeben, dass es nicht verloren ist. Dass ich jetzt nicht abgeschrieben bin. Und auch da sehen wir wieder, dass Beten mehr ist. Und wenn du jetzt sagst, du kannst nicht mehr aktiv beten, aber du hast einen Wunsch, es zu tun, dann zeigt, dass das eine Sehnsucht in dir ist, wieder ins aktive Gespräch mit Gott zu kommen. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt. Ja, und der Rest dieses Liedes ist das Vaterunser. Ich habe das Vaterunser natürlich gekannt, aber habe es nie so selber gebetet. Manchmal dann mal in der Kirche gehört, aber das auch eher selten. Aber in der Zeit, in der ich wieder lernen wollte, aktiv und ehrlich mit Gott ins Gespräch zu kommen, hat es mir geholfen und hat mich getragen. Ich habe es jeden Abend gebetet und es hat mich gelehrt, wieder ins Gespräch zu kommen. Hey, ich habe es immer nur dieses Gebet gebetet. Und dann ein Wort, ein persönliches Wort, 2 persönliche Wörter, 1-2 Sätze mehr, bis ich wieder selber einfach mit Gott reden konnte. Hey, vielleicht sitzt du hier und hast viel erlebt oder bist gerade in einer Situation, die herausfordernd und schwierig ist. Dann will ich dich ermutigen, mach es zu deinem Gebet. Zeile für Zeile und Wort für Wort. Hey, die Band wird gleich dieses Lied spielen. Und lass uns mitsingen. Probiere es einfach. Und wenn du kannst, frag Gott um Hilfe, dir aufzuzeigen, auch wie du wieder ins Gespräch kommen kannst.
Dein Wille geschehe, tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
Vielleicht hat man schon gemerkt, ich liebe das Gebetsteam. Ich liebe es, dass da Leute sind, zu denen man einfach hingehen kann, die für einen beten. Und vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich kann das denen aber nicht sagen, für was sie beten soll. Hey, dann geh trotzdem hin, geh zum Kreuz und die Leute beten trotzdem gern für dich. Vielleicht sagst du, ja, aber da muss einem aber richtig schlecht gehen, wenn man da hingeht. Hey, nee, die beten auch gern für dich, wenn du was Cooles erlebt hast und gehen, danken Gott mit dir zusammen oder segnen dich. Dann will ich dich heute Morgen ermutigen, hey, nutz das, dass Leute mit dir vor Gott kommen. Und ich will auch wie jeden Sonntag dir die Möglichkeit geben, vielleicht bist du hier und hast das erste Mal was von diesem Gott gehört. Vielleicht bist du auch schon vielmal hier gewesen und hast dich wie ich im Leid, im Alltag von diesem Gott abgekehrt. Auch dann will ich dir heute die Möglichkeit geben, wieder einen Schritt auf diesen Gott zuzumachen. Hey, lass uns alle die Augen schließen. Und wenn du sagst, hey, ja, das bin ich, ich will wieder einen Schritt auf Gott zumachen, dann heb jetzt deine Hand und dann weiß ich, mit wem ich zusammen beten kann. Wird nichts Peinliches passieren, es kommt niemand auf dich zu, es geht nur darum, dass wir einfach wissen, für wen wir beten dürfen. Ja, danke, ich sehe die Hand. Ja, lass uns alle gemeinsam beten. Hey, ich danke dir, dass du hier bist. Hey, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du aus Gnade deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. ich will das Geschenk heute für mich annehmen. Und ich danke dir, dass der Himmel jetzt jubelt. Und du jetzt Schritt für Schritt mit mir mitgehst. Hey, ich danke dir, dass du mit mir kommst. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.